Wer hat es erkannt? Wer hat es erkannt? Marlies? Das war gestern der Siegersong vom ESC, European Song Contest. Jetzt leider, ich habe vergessen, das Video dazu zu packen, es war jetzt nur die Musik. Genau. Wer hat das gestern gesehen? Nicht erkannt. Ach doch, okay. Oh, ihr seid ja sehr zurückhaltend. Das Musikevent der Welt. Viele 100 Millionen Menschen haben das gestern gesehen. Europa und Australien angrenzend und vielleicht auch noch sonst wo. Marlies hat eben gesagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das muss man immer so eine Haltung haben, wenn man sowas anguckt. Das ist tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, also guckt euch das mal an, diesen Song hier. Das ist jetzt sehr gewöhnungsbedürftig. Das war übrigens ein Mann, der gesungen hat hier. Ja, ein Mann, ein Countertenor. Genau. Der sah auch noch einigermaßen vernünftig aus. Ja. Es werden ganz viele sehr unterschiedliche Darbietungen gebracht beim ESC. Ich habe nur die Auslosung, nicht die Auslosung, die Wertung nachher angeguckt. Das finde ich immer spannend. Vorher mache ich das nicht. Wobei ich das deutsche Lied gar nicht so schlecht fand. Es gucken unglaublich viele. Wie gesagt, viele 100 Millionen Menschen. Das ist das größte Musikevent der Welt. Und warum gucken das so viele? Also Wettbewerb ist natürlich immer auch irgendwie spannend, aber es drückt sich darin ja auch etwas aus von dem, was Musik für Menschen bedeutet. Ich selber bin jetzt nicht so ganz musikaffin in dem Sinne, dass ich ständig Musik höre. Manche von euch tun das wahrscheinlich. Und wir sind von Musik umgeben. Stellt euch mal diesen Gottesdienst vor, ohne Musik. Das wäre irgendwie komisch, oder? Das kann man mal machen, wenn irgendwas, so eine ganz besondere Idee da ist. Aber grundsätzlich, einen Gottesdienst ohne Musik zu haben, ist schon merkwürdig. Nun mag man die Musik ja nicht immer mögen, und sich das eine oder andere anders wünschen. Das ist so und das muss auch so sein. Aber ganz ohne. Wie heißt der Wochenspruch? Singt dem Herrn ein neues Lied. Das gehört also zu den, ja, wie soll man sagen, zu der Grundausstattung eines Glaubenslebens irgendwie dazu, eines Gemeindelebens dazu. Dass Gemeinde Jesu Christi oder hier im Wochenspruch ist ja der Psalm, die alttestamentliche Gemeinde, dass sie singt, dass sie im Singen Gott begegnet und Gott groß macht. Wir wollen heute auf ein Bibelwort aus dem Neuen Testament hören, aus der Apostelgeschichte, wo das Singen und Loben und Preisen eine Rolle spielt und da wollen wir einfach nochmal so hinhören. Erzählt wird von Paulus und Silas, beiden Missionare, die unterwegs sind und jetzt nach heutigen Maßstäben sich auf europäischem Boden befinden und in Philippi und als Missionare auftreten, das Evangelium verkündigen, zuerst in der Synagoge und dann auch sonst bei den Menschen dort. Und diese Predigt und dieses Auftreten erregt auch Aufsehen und dann ereignet es sich, dass die beiden, Paulus und Silas, einer jungen Frau begegnen, die sowas ist wie eine Prophetin, Wahrsagerin oder Heilerin, so irgend sowas in diesem Kontext, die dann denen begegnet und Paulus befreit sie von diesem Geist. der sie gefangen hält und der sie zwingt, Dinge zu tun und zu sagen, die gar nicht aus ihr selbst herauskommen. Und das gefällt denen nicht so sehr, die diese junge Frau in Beschlag genommen haben, die nämlich Geld mit ihr verdienen. Mit einmal gibt es kein Geld mehr und dann gibt es einen großen Aufruhr und Paulus und Silas werden ins Gefängnis gesteckt. Und ausdrücklich bekommt der Gefängnisaufseher den Auftrag, die ganz streng zu verwahren. Das tiefste, letzten Ort und dann werden ihnen noch Fußfesseln angelegt und sowas. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 16, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Beim ESC, jetzt habe ich gedacht, also bei manchen Liedern kann ich mir das gut vorstellen, dass dann alles wankt, weil es so schrecklich ist, aber okay. Das war bei Paulus und Silas vielleicht anders. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Der aber, also der Gefängniswärter, forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig, so in der alten Übersetzung, oder eben gerettet werden, erfährst das Heil, kommst zu neuem Leben. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Was für eine schöne Geschichte. Ganz tief im Kerker und aus irgendeinem Grund können Paulus und Silas singen. Die anderen Gefangenen sind auch irgendwie völlig perplex, was die beiden da machen und hören ihnen zu. Erdbeben in dieser Gegend nicht ganz ungewöhnlich geschieht. Die kommen frei und am Ende alles freut sich. So richtig Happy End. Fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Wie gesagt, kaum singen Paulus und Silas ein Loblied, dann verändert sich ihre Situation, verändert sich alles. Alle Fesseln fallen ab. Ihr Lieben, wer würde sich das von uns nicht wünschen? Wenn wir mal so richtig drin hängen, jetzt vielleicht nicht im Gefängnis, aber in den Tiefen unserer Seele und unseres Lebens und des Schicksals und dann bei ein paar fröhliche Gotteslieder angestimmt und alles gut. So wundersam geht es zu. Wenn wir versuchen, diese Erzählung mit den Ohren der Christen von damals, zu denen Paulus, der Schreiber dieses Briefes ja gehört, wenn wir versuchen, das mit ihren Ohren zu hören, ich habe was zu trinken, falls du noch was suchst. Das weißt du doch, Kaffee habe ich immer hier. Genau. Also wenn wir versuchen, so mit ihren Ohren das zu hören, dann kriegt das vielleicht auch nochmal ein anderes Gesicht, einen anderen Charakter. Denn die, die diese Geschichte jetzt lesen in dem Brief von Lukas, die wissen ja, wie es weitergegangen ist. Das ist nichts Neues für sie. Die Hörer von damals wussten, so wie wir heute ja übrigens auch, dass Paulus später gefangen genommen, nach Rom gebracht wurde und nach den Zeugnissen der alten Kirche dort ja auch später dann den Märtyrertod gestorben ist. Auch Petrus zum Beispiel hat ja ein ähnliches Schicksal dann erlitten. Also, wenn die Christen damals diese Geschichte hörten, war ihnen bewusst, es bleibt nicht bei diesem, in Anführungsstrichen, Happy End. Das, was Paulus und Silas hier erfahren, einerseits die große Befreiungstat Gottes und dass durch ihr Zeugnis Menschen zum Glauben kommen, dass das nicht das Ende, zumindest der menschlichen Geschichte ist. Dass es weitergeht und dass ihnen vielleicht ein ähnliches Schicksal zuteil werden könnte, wie später dann Paulus, Silas, Petrus und viele andere. Für sie, die ersten Hörer damals, ging es in dieser Geschichte um Leben und Tod, ganz real. Und gerade so machte sie ihnen Mut in der Gefahr. Noch einmal, Paulus und seine Begleiter kommen aus Kleinasien, also der heutigen vorderen Türkei, nach Griechenland, nach Philippi. Und werden eben von dieser Wahrsagerin auf ihrem Weg durch die Stadt hartnäckig belästigt. Die schreit da rum und sagt, das sind Menschen eines fremden Gottes und das sind die bösen Geister, die aus dieser Frau sprechen. Und Paulus hat dann von Gott her diese Gabe, diese Frau von diesen bösen Geistern, von denen, die sie gefangen nehmen, zu befreien. Und die Besitzer dieser Sklavin schleppen sie daraufhin vor Gericht. Ist ja auch geschäftsschädigend. Sie würden Paulus und Silas die öffentliche Ordnung bedrohen. Und diese Bedrohung wird von den römischen Beamten so schwerwiegend empfunden, dass sie beiden ohne Anhörung ausgepeitscht und tief ins Gefängnis gesteckt werden. So ist das in diesem Moment. Etwas, was wir uns so ja nicht vorstellen können. Da sitzen die beiden jetzt. Und sie sind vorher ausgepeitscht worden. Also Striemen am ganzen Leib. Blut und Schmerzen. Und da sitzen sie ja nun nicht in einem Gefängniskrankenhaus, gut versorgt mit weißen Laken und sonst was, sondern irgendwie in so einer Zelle, wenn man sie damals hatte, auf Stroh vielleicht oder keine Ahnung, wie das so richtig war, voller Schmerzen, völlig im Dunkeln. Und die Frage ist ja, wie geht es weiter? Da sind Paulus und Silas unterwegs mit dem Evangelium. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass das Evangelium sie eben gerade nicht auf die höchsten Höhen eines Lebens und einer Bewunderung führt, sondern dass es sie in die Tiefen hineinführt. Das Zeugnis des Evangeliums ist an den Striemen auf ihrem Leib abzulesen. Wie geht es weiter? Mitten in der Nacht. Und es ist ja nicht nur die äußere Finsternis. Wir wissen nicht, was Paulus und Silas jetzt so gedacht haben, das steht hier ja nirgendwo. Aber aus irgendeinem Grund fangen sie an zu singen. Und ausdrücklich erzählt Lukas uns hier ja, dass sie keine Klagelieder singen, sondern Loblieder. Habt ihr das schon gemacht?
Ja.
Loblied gesungen?
Ja.
Auf dem Krankenbett?
Nee, aber auf der Autobahn. Kurz vor der Erschöpfung.
Im Krankenbett. Dann, wenn das Leben drunter und drüber geht und man gar nicht weiß, wie man den Tag hinkriegt. Wenn vieles zerbricht, wenn man völlig ratlos ist. Wenn man den Mut gehabt hat, Menschen etwas von Jesus zu sagen, sie mitzunehmen auf dem Weg des Glaubens, des eigenen Glaubens, und man dann mit einmal komisch angemacht wird, geschnitten wird, mit einmal Dinge wegbrechen, die vorher selbstverständlich waren, Da fangen die beiden an zu singen, ohne erholsamen Schlaf. Das lassen die Schmerzen gar nicht zu. Ohne zu wissen, was morgen kommt, denn es gab ja keine richtige Verhandlung und wer weiß, was die Verantwortlichen dieser Stadt jetzt beschließen über den beiden. Und ob sie es von Gott wussten, was morgen kommt? Um Mitternacht beten Paulus und Silas und loben Gott, obwohl sie aus unserer Sicht ja eigentlich allen Grund zur Klage haben. Sie machen es anders. Sie knüpfen an das an, was sie auch sonst tun. Sie singen und loben Gott. Rein menschlich gesehen ist das ja auch was durchaus Gutes. Wir alle wissen, singen ist gut. Singen löst Verkrampfungen. Manche kennen auch das Geheimnis, wenn man so irgendwo so ein bisschen müde ist oder traurig, dann ein auswendig gelerntes Lied so vor sich hin zu summen oder zu singen unter der Dusche oder sonst wo, ist auch immer nett. Muss ja nicht jeder hören, weil es nicht immer so schön ist, aber es hilft ja manchmal auch. Und ich glaube, manche von uns haben diese Erfahrung auch schon gemacht. Mitten so in einer schwierigen Lebensphase aus irgendeinem Grund mit einmal anfangen können zu singen. Und zwar eben keine Klagelieder, sondern das, was einem so sonst fröhlich und gut auf dem Herzen ist, damit anzufangen, das löst auch manches. Selbst Psychologen sagen, was heißt selbst, also auch Psychologen sagen, ja, das ist eigentlich immer auch gut, das zu tun. Was singt ihr gerade? Also jetzt vielleicht nicht so innerlich hier im Gottesdienst, aber vielleicht auch, aber was ist gerade euer Lied? Diese Woche vielleicht oder in den letzten Zeiten?
Also ich habe seit letzter Woche tatsächlich Halleluja, Lobe Gott in seinem Heiligtum im Kopf, weil ich dieses Erlebnis auf der Autobahn hatte. Ich war 13 Stunden unterwegs, stand 6 Stunden im Stau und dann musste ich mit dem Motorrad durch die ganze Nacht nochmal 300 Kilometer und habe gedacht, ich muss da erfrieren. Bin mit 90 hinter dem LKW hinterher, weil gar nichts mehr ging, und habe dann dieses Lied gesungen, weil es auch aus meiner Jugendzeit so tief in mir drin sitzt. Ne?
Ja.
Ein Loblied, du sitzt auf dem Bock, du kannst nicht mehr, du fährst hinter diesem LKW hinterher, hast noch 100 Kilometer oder 200 und frierst dir einen Ast ab. Ich weiß aber nicht wohin. Ich hätte auch nirgendwo anhalten können, wäre ich auch irgendwo. Ne, ich musste durchfahren.
Ja.
Und da ist Halleluja, Lobe Gott in seinem Heiligtum.
Okay.
Das hat mich gerettet.
Josi, du?
Ja.
Okay. Habt ihr kein Lied? Was denn?
Morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, denke ich immer darum, dass ich danke für diesen guten Morgen.
Okay.
Sound of Silence habe ich ja gestern ein paar Mal gehört in verschiedenen Versionen.
Sound of Silence, ja, wunderbar. Mit so großem Orchester dabei oder sonst wie, dann kommt der ganze Klang der Stille so richtig raus, genau.
Also, ich singe manchmal, der Mai jetzt gekommen.
10 Tage hast du dafür noch.
Ja, genau, dann ist der
ja. Ich hoffe, ihr habt wirklich ein Lied, das euch dann ins Herz hineinkommt. Vielleicht manchmal weiß man gar nicht, woher denn eigentlich und woher die Kraft oder Motivation kommt. Oder manchmal schlicht und einfach auch, weil es einfach ausbricht von Freude und Jubel. Oder manchmal mag es ja auch ein Klagelied oder sonst was sein.
Darf ich noch mal was sagen, weil ich den Gedanken gerade nicht los habe. Es ist ja in dieser Situation für mich die Frage, ob das so ein Lied ist zum Durchhalten. Wir sind hier gefangen.
Bei Paulus und Silas, ja.
Bei Paulus und Silas oder auch bei mir so auf der Autobahn. Oder ob sie auch noch getragen sind von diesem tollen Ereignis, dass sie diese Frau von Dämonen erlösen konnten. Das kann ja so zusammenspielen auch. Ne?
Also wir erfahren es hier nicht. Von der Motivation selber hören wir nichts. Da steht bloß, dass Lukas schreibt, sie beten und dann ausdrücklich sie loben Gott. Das sind also im Lied, das sind ausdrücklich Loblieder. Und ja, was ist das Besondere eigentlich am Lob und eben nicht an der Klage? Was ist das Besondere am Lob Gottes, dass Sie das hier so singen können? Das Besondere am Lob Gottes ist ja, dass es uns wegnimmt von uns selbst. Sobald wir anfangen, jemanden zu loben, hier an dieser Stelle eben Gott, hören wir auf, uns auf unsere Befindlichkeiten zu konzentrieren, auf unser Ergehen, sondern wir fangen innerlich an, uns über das zu freuen und zu wundern und das in den Blick zu nehmen, was der andere ist, in diesem Falle eben Gott. Ein Loblied oder eine Lobrede beschäftigt sich immer mit der Größe dessen, der gelobt wird. Das tun Paulus und Silas hier. Sie bleiben mit diesem Lob nicht bei ihren Sorgen, nicht ihren Wünschen oder ihrer Niederlage, ihren Schmerzen oder was auch immer. Mit einem Lob, einem ehrlichen Lob, will man ja auch nichts erreichen. So nach dem Motto, jetzt zwinge ich mich mal, Gott zu loben und zu preisen, und dann muss er ja irgendwie was tun, weil ich so schön fromm bin. Nein, ein ehrliches Lob ist ja nicht auf ein auf etwas aus, was dann bei mir was tut oder dass das Gegenüber mir was tut. Wir fragen nicht, was bringt mir die Sache, was habe ich davon. Wenn wir Gott loben, geht es eben nicht mehr um mich, um uns, sondern um Gott. Und indem wir ihn loben, können wir von uns absehen. Im Loben allerdings, das müssen wir auch nicht fromm überstreichen, im Loben lösen sich nicht einfach unsere Probleme. Aber im Loben lösen wir uns von unseren Problemen. Unser Alltag wird vom Lob Gottes heilsam unterbrochen. Und genau das erfahren Paulus und Silas in dieser dunklen Nacht. Sie loben Gott, von dem sie wissen, dass er sie überall begleitet und mit ihnen auf diesem Weg ist, wie immer der Weg dann auch aussehen mag. Sie loben diesen Gott, der, obwohl alles dunkel ist, doch auf geheimnisvolle Weise ihr Dunkel erhellt. Sie besingen Gottes Möglichkeiten, seine Taten in der Vergangenheit, also die Erfahrungen, das, was Marlies auch, was Maren ebenso ansprach, vielleicht das, was sie gerade erlebt haben. Sie loben seine Taten in der Vergangenheit, seine Herrlichkeit und Güte und sagen, auch wenn wir nichts mehr sehen und keine Perspektive mehr gewinnen können, du bist dennoch der, dem wir etwas zutrauen. Das Lob bittet Gott nicht um seine Hilfe, sondern überlässt sich Gott, lässt sich fallen in Gott und seine Gegenwart, in seine Macht und seine Herrlichkeit. Lob hat keinen Zweck in diesem Sinne. Ich tue das, damit dabei was rauskommt. Sondern Lob ist eine Haltung der Übergabe, des sich Anvertrauens, des sich Auslieferns an den, den ich lobe, unseren Gott. Es scheint Ihnen vielleicht auch ein bisschen zu helfen, dass Sie sich nicht unterkriegen lassen von der Situation, dass Sie sich nicht niederdrücken lassen von der Demütigung, sondern vielleicht auch durch ihre erneute Hingabe und sich Gott ausliefern, wieder neue Hoffnung gewinnen. Indem Paulus und Silas das Lob Gottes singen, erfahren sie auf jeden Fall eine innere Befreiung, in diesem Sinne, dass sie sagen, wir sind jetzt nicht dieser Situation ausgeliefert, sondern wir gehören nach wie vor unserem Gott. Und Lukas verdeutlicht das dann eben, indem er auch dann erzählt, wie aus dieser inneren oder zu dieser inneren Befreiung auch die äußere Veränderung führt. Erdbeben, die Türen gehen auf, die Fesseln lösen sich, ein Wunder der Befreiung. Aber ihr Lieben, dass wir hier nicht auf eine falsche Spur kommen. Das, was Lukas uns hier erzählt, ist kein Rezept. Wir machen das so und dann kommt das dabei raus. Das ist gegen das Lob gerichtet. Das ist kein Rezept, wenn wir nur so richtig uns innerlich aufschwingen, Gott zu loben, wenn es uns schlecht geht und wir singen und Gott loben, dass dann alles wieder gut wird. Das stimmt so nicht. Es ist kein Rezept, kein Automatismus. Man kann jemanden, der in einer tiefen Depression steckt, auch nicht einfach sagen, sing und du wirst frei von deiner Depression. Das mag manchmal passieren, aber das ist keine allgemeine Lösung. Man kann nicht jemand sagen, dessen Leben grundsätzlich durcheinander geraten ist und der gar keinen Blick mehr hat für morgen, sing und lob Gott und dann stehst du morgen auf und alles regelt sich zu deiner Zufriedenheit. Das mag manchmal sein. So wie bei Paulus und Silas, als das große Wunder, das Gott tut, um seinem Evangelium Glaubwürdigkeit zu verleihen. Aber das ist nicht automatisch so. Es gibt Situationen, in denen uns auch zum Singen nicht zumute ist. Und auch das dürfen wir hier nicht falsch heraushören. Wer in den Dunkelheiten nicht Gott loben und preisen kann, ist dadurch nicht automatisch ein minderwertiger Christ oder schlechter im Glauben aufgestellt. Das ist eine Zumutung, wenn wir das jemand sagen würden, du musst eben singen und dann kommt wieder alles in Ordnung. Nein, ihr Lieben, so stimmt es nicht. Lukas gibt uns kein Rezept, aber er erzählt uns etwas von dem Wunder, das Gott hier und da an Menschen tut und auf das wir uns freuen dürfen und mit dem wir vielleicht auch viel öfter rechnen dürfen, als wir es sonst tun. Eigentlich könnte die Geschichte hier jetzt zu Ende sein. Fesseln los, Türen auf, los in die Freiheit. Aber die Geschichte hat ja noch einen zweiten Teil. Paulus und Silas bleiben, wo sie sind. Es geht doch um eine andere Befreiung. Nicht nur die Apostel werden aus dem Gefängnis gerettet und bekommen einen neuen Weg für die Verkündigung des Evangeliums, sondern auch der Kerkermeister erlebt eine Veränderung seines Lebens. Zunächst bewahrt Paulus ihn davor, sich das Leben zu nehmen, also aus diesem inneren Verantwortungsgefühl und der Situation der damaligen Zeit. Ich bin für die Gefangenen verantwortlich, sind alle weg, da muss ich mir das Leben nehmen. Nein, niemand ist weg. Alle sind noch da. Das kann der Kerkermeister kaum verstehen. Und dann wird erzählt, wie er Paulus und Silas zu Füßen fällt. Vielleicht hält er sie für solche Halbgötter oder irgend sowas. Das ist ja in der Geschichte, dann in der Missionsgeschichte auch immer wieder vorgekommen. Was muss ich tun, fragt er, damit ich gerettet werde? Es klingt fast so, als müsste ich für euch, Paulus und Silas, gerettet werden. Wenn ihr so mächtig seid und sowas bewirken könnt und ich habe euch so behandelt und habe alles getan, was die anderen von mir wollten und euch ins letzte Dreckloch gesteckt, was muss ich tun, um vor euch, von euch gerettet zu werden? Und Paulus sieht das, was Gott ihnen neu bereitet. Einen Menschen zu erzählen, dass wir nicht vom Menschen gerettet werden müssen, sondern durch den heiligen Gott gerettet werden dürfen zum ewigen Leben. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet. So erfährst du das Heil. So erfährst du ein neues Leben. Und wie das dann damals so war, noch in der Nacht wurde er getauft mit seinem ganzen Haus. Und in Eile wird ein Festmahl bereitet und die Erzählung schließt eigentlich fast, wie sie begonnen hat. Er freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Am Anfang steht das Lob Gottes. Paulus und Silas singen mitten in der Nacht und preisen und feiern ihren Gott. Und am Ende kommt dieses Lob Gottes zu seinem Ziel, dass Menschen diesen heiligen Gott erkennen und sich ihm ausliefern, sich ihm übergeben und mit ihm ein neues Leben beginnen können und nun selber zu Menschen werden, die anfangen, diesen Gott zu preisen, zu loben und groß zu machen. Auf diese Freude zielt diese Geschichte. Und mit dieser Geschichte möchte er uns in diese Freude mit hineinnehmen, eben nicht nur damals, sondern auch uns heute. Denn diese Freude des Glaubens und des Preisens und des Lobens unseres großen Gottes, die ist die Stärke des Glaubens. Ihr kennt den Spruch aus dem Nehemia-Buch: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das wird übrigens unsere Freizeit in Karlsminde auch begleiten, dieses Wort im Gottesdienst dann. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da werden wir dann nochmal drauf hingucken und das nochmal bedenken. Ihr Lieben, nicht unsere Möglichkeit, nicht unsere Überlegungen, nicht unsere, wie soll ich sagen, Verzweiflung oder unserer irgendwie Glaube ist die eigentliche Stärke, sondern dass da ein Mensch ist, der zutiefst in seinem Herzen von dieser Freude Gottes durchdrungen ist. Seid ihr das heute? Wenn nicht, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, sich vor Gott hinzustellen und zu sagen, ach Gott, mit der Freude und mit diesem Loben, ich habe das jetzt nicht so, aber ich fange mal einfach damit an. Ich habe eine Freundin aus früheren Zeiten, die lange in einem Gospelchor mitgesungen hat. Und vor einiger Zeit erzählte sie mir, dass sie nicht mehr singt in diesem Chor. Und sage ich, warum singst du da nicht mehr? Das hast du immer gerne gemacht. Macht sie wirklich, sie singt auch gerne. Dann sagt sie, ja, da wird von Jesus gesungen. Und da stehe ich jetzt nicht mehr so hinter. Das kann ich nicht mehr so. Da habe ich gedacht, schade. Vielleicht ist dieses Lob Gottes ja gerade dann angebracht, wenn es mein eigenes Herz noch gar nicht so richtig ausfüllt. Vielleicht können wir uns Jesus manchmal selbst ins Herz singen. Vielleicht kommt unser Glaube, unsere Freude unserem Lob Gottes hinterher und wächst. Unser Glaube wächst in das Lob Gottes hinein. Euch ist vielleicht nicht zumute zum Lob Gottes. Mag so sein. Fangt trotzdem damit an. Die Freude lässt sich nicht einfach befehlen. Nein, natürlich nicht. Wir können sie nicht machen. Aber wir können uns im Lob Gottes eröffnen für diese Freude. Gerade heute am Sonntag Kantate. Und deshalb lasst uns Gott loben und preisen. Lasst uns einstimmen in dieses Lied. Ruf zu dem Herrn. Das wollen wir jetzt einfach miteinander tun. Amen.